Einen wunderschönen guten Morgen. Der Saal ist voll, Leute sind zugeschaltet. Ich möchte gerade vielleicht auch denjenigen begrüßen, der heute das erste Mal aus dem Netz zuhört. Hör dir das mal an und reagiere. Die Predigt möchte ich heute zweimal unterbrechen und ein kurzes Gebet sprechen. Ich möchte euch herausfordern, auf die Predigt zu reagieren, ganz kurz, weil wir ja nicht viel Zeit haben. Das Thema ist, der Stoff, aus dem die Träume sind, die Gnade Gottes. Für alle diejenigen, die schon einige Jahre, einige Zeit mit Jesus unterwegs sind, sich Gott geöffnet haben, wenn wir mal zurückschauen, was hat sich in unserem Leben alles verändert? Was ist alles passiert? Da ist ein großer Anteil daran, dass die Gnade Gottes uns erreicht hat. Und dass wir zu dieser Gnade Ja gesagt haben. Weil das ist immer der Punkt. Wir müssen Ja zu dem sagen, was Gott uns anbietet. Was hat sich alles geändert? Es war unvorstellbar. Deswegen kann ich von mir immer behaupten, ich bin wie ein Träumer. Ich habe diesen Stoff des Traumes wirklich so erlebt. Mein Leben früher und mein Leben jetzt, dass ich hier vorne stehe und was von Gott erzählen kann, war für mich früher unmöglich. Ich war ein Feind Gottes. Einzigartig in dieser Welt ist die Gnade Gottes. Deswegen könnte man ganz viele Predigten über dieses Thema halten, weil es ist so unnormal in dieser Welt, dass wir begnadigt werden, dass wir etwas geschenkt bekommen, ohne was dafür zu tun. Wir sind in dieser typischen Leistungsgesellschaft und wir müssen für alles Geld zahlen oder etwas tun. Aber diesen Reichtum geschenkt zu bekommen, das ist, passt in unsere Gedanken, in unseren Erfahrungsschatz gar nicht rein. Und ein Satz, der durchdringt mich immer wieder. 2. Korinther 5, Vers 17. Das bedeutet aber, wenn uns die Gnade Gottes erreicht hat, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Amen. Das ist möglich, wenn wir das in unser Leben aufnehmen, was in der Bibel steht, was gesagt wird, was heute Morgen vielleicht von mir, normalen, einfachen Menschen gesagt wird. Ich will die Frage stellen, warum begnadet Gott uns denn überhaupt? Was ist Sinn der Sache? Was soll die Gnade Gottes in unserem Leben ausrichten? Kurz eine Definition. Die Gnade Gottes ist immer etwas Aktives, die befähigt und freisetzt, damit wir den Willen Gottes erfüllen und niemals was Passives. Weil wir mit Gnade so schwer umgehen können, möchte ich eher über die Auswirkungen heute Morgen reden und das in drei Bereiche aufsplitten. In Befreiung, Berufung und Befähigung. Wir sind befreit, wir sind berufen und wir sind befähigt. Befreiung. Wenn wir zu Gott kommen, ist immer Gott bemüht, uns Lasten wegzunehmen, weil er uns liebt. Er kann nicht mit ansehen, wenn wir unter irgendwelchen Dingen leiden. Als erstes schenkt er uns die Freiheit aus der Macht der Sünde, der wir verfallen sind. Wir können im Grunde genommen gegen Sünde nichts tun. Deswegen sieht die Welt so aus, wie sie aussieht. Dafür musste Jesus am Kreuz sterben, damit wir keine Schuld mehr selbst tragen müssen und der die meisten Menschen leiden und letztlich auch sterben. Freiheit, weil wir uns unter Gottes Herrschaft stellen. Epheser 1, Vers 7. Durch dessen Blut sind wir erlöst. Unsere ganze Schuld ist uns vergeben. So zeigt Gott uns den Reichtum seiner Gnade. Schuld ist weg. Die Erlösung der Freiheit ist immer mehr, als wir verstehen werden. Es heißt in einem Bibelvers, die Sünde, wenn sie noch so groß ist, die Gnade, die Erlösung ist immer größer. Immer mehr. Du kommst nicht an das Ende, wo du die Gnade Gottes in allen Tiefen und Längen erfahren hast und begriffen hast. Das ist oft unser Problem, werden wir auch gleich sehen, dass Gott viel mehr gemacht hat, als wir realisieren. Und jede Predigt möchte uns eigentlich diesem Ziel näher kommen, dass das, was Gott vorbereitet, in unserem Leben sichtbar wird und wir erleben, wie es ist. Jetzt müssen wir nicht mehr sündigen. Jetzt müssen wir nichts mehr falsch machen. Jetzt müssen wir nicht ohne Gott leben. Das war vorher nicht möglich, weil wir keine Alternative hatten. Und wir haben Frieden mit Gott. Vielen Leuten ist es egal, die Gott nicht kennen, sagen, boah, was interessiert mich der Mann mit dem weißen Bart auf der Wolke? Aber wenn man in diesem Frieden erstmal lebt, merkt man, wie das unserer Seele gut tut. Wir atmen auf. Die Befreiung durch das Kreuz hat ungeahnte Macht für unser ganzes Leben. Doch wie schnell können sich Dinge, falsche Entscheidungen oder der falsche Lebenswandel, die Freiheit wieder nehmen? Wie kannst du doch, wenn du sündigst, wieder Schuld auf dich laden? Wie schnell verliert man sein Herz vielleicht an Dinge, Reichtum, falsche Ziele, gerät in Abhängigkeit oder alte Wunden? Alte Verhaltensweisen brechen irgendwie wieder auf. Deine Vergangenheit meldet sich plötzlich mit voller Wucht, wie aus dem heiteren Himmel. Der Missbrauch, der vor Jahren stattgefunden hat, ist wieder da. Dein Vater, der dich nicht geliebt hat und geschlagen hat, was auch immer. Ich könnte es ganz viel aufzählen. Gott erlöst. Vielleicht nicht immer sofort und schrittweise. Vielleicht ist eine Therapie und ein Gespräch und viele Seelsorge auch nötig. Aber nicht, weil Gottes Erlösung, Freiheit es nicht schafft, sondern weil wir es nicht realisieren. Wir sind mit diesem Schmerz oder mit dieser Schuld aufgewachsen und wir glauben, es gehört einfach zu uns. Und Gott braucht manchmal Zeit oder wir brauchen manchmal Zeit, das zu realisieren, dass dieses Blut von Jesus, weil er am Kreuz für uns gestorben hat, uns wirklich befreit hat. Und das ist das Schöne. Es ist nicht eine einmalige Sache. Es fängt natürlich an, dass wenn man sich Gott öffnet und sagt, Gott, komm in mein Leben, und vielleicht hört uns heute Morgen jemand zu, der sagt, ich kenne euren Gott nicht. So öffne dich ihm und sag, Gott, ich möchte, dass du in mein Leben kommst, dass meine Schuld, mein Vergehen vergeben wird. Ich will dir nachfolgen. Und selbst wenn wir gut drauf sind und vieles richtig machen und so das Gefühl haben, oh, wir sind ganz nah bei Gott, passiert es immer wieder, dass Dinge in unserem Leben falsch laufen. Und Gott, Jesus, ist nicht jemand, der dann sagt, kommst du schon wieder? Ich habe dir doch schon so oft vergeben. Sondern er freut sich, wenn du kommst. Immer wenn du kommst, egal was du angestellt hast, wenn du es bereust, wenn du sagst, Gott, das war nicht gut vor dir, dann will er dir vergeben. Die Zusammenfassung in Römer 3, 23 bis 24. In einer modernen Übersetzung, und ich finde, das kommt auch gut rüber. Alle Menschen haben gesündigt und bleiben deshalb weit hinter dem Anspruch Gottes zurück. Doch sie alle werden aufgrund seiner gnadenvollen Zuwendung gerecht und freigesprochen durch die Erlösung, die der Messias Jesus bewirkt hat. So kommen wir zur Feststellung. Logisch nachzuvollziehen, dass der Mensch vor Gott gerecht wird durch das Vertrauen ohne Mitwirkung von Taten, die dem Gesetz entsprechen. Wir kommen bei Gott an, nicht weil wir alles richtig machen, sondern weil wir an Jesus uns hängen und sagen, der hat mir vergeben. Und weil Jesus mir vergeben hat, schaut uns Gott freundlich an und sagt, komm her. Aber das ist doch nicht alles. Hier geht es um die Schuldfrage, hier geht es um einen Beginn einer Beziehung. Durch das Vertrauen zu Gott werden wir von Schuld befreit, ohne Mitwirkung von Taten. Ihr wisst ja, ich arbeite auch im Suchtbereich und ich möchte mal ein schönes Beispiel nehmen. Wenn Menschen, sagen wir mal, von Drogen oder von Alkohol, nehmen wir Alkohol, abhängig sind und sie eine Therapie machen, erst körperlich und dann, wenn man so will, seelisch, eine Wiederherstellung. Und sie laufen durch die Gegend und haben immer nur im Sinn, ich darf keinen Alkohol trinken, ich darf nicht wieder anfangen. Was für ein Leben wird denn das sein? Wenn wir als Christen nur rumlaufen, ich darf nicht mehr sündigen, wo führt denn das hin? Ihnen hat mal in so einer Kneipe gearbeitet, alkoholfreies Kommunikationszentrum hieß das. Da waren ganz viele Leute, die Alkoholprobleme hatten und irgendwie trocken waren. Und man hat sich immer unterhalten, ja, wie lange bist du denn schon trocken? Und ich habe schon wieder Saufdruck und was weiß ich was. Es drehte sich immer nur um den Alkohol. Gott will doch nicht, dass sich in deinem Leben alles um Sünde dreht, sondern er hat uns vergeben, damit wir das Leben haben. Es geht um Leben, nicht um, ich mache wieder was falsch. Das ist doch der große Irrtum, dass wir immer glauben, dass Gott derjenige ist, der immer nur schaut, wer macht denn jetzt wieder einen Fehler? Das ist doch nicht der liebende Gott, das ist unsere Fantasie oder die negative Propaganda. Genau wie in der Szene, Therapie immer blöd ist. Ach, Therapie ist scheiße. Weil in der Szene kommen die Leute wieder zurück, die die Therapie abgebrochen haben. Diejenigen, die geheilt sind, die das neue Leben angefangen haben, werden die Szene gar nicht mehr suchen. Es kommt also ganz viel positives Feedback zurück, ganz, ganz wenig. Also Leute, lasst uns nicht darum drehen, was wir alles falsch machen. Und wenn wir gerade über diese Freiheit reden, möchte ich euch ein Stück heute Morgen vor die Entscheidung stellen. Wie sieht es denn mit deiner Freiheit aus? Du, wo du vielleicht das erste Mal zuhörst, willst du, dass Gott dir heute vergibt? Wenn wir darüber reden, wer ist da, der merkt, er ist nicht mehr ganz so frei. Vergangenheit hat dich eingeholt, du hast wieder Schuld auf dich geladen, hast vielleicht einen Lebenswandel, der nicht mehr ganz stimmt. Entscheide dich doch jetzt, das zu ändern. Ich möchte jetzt ein ganz kurzes Gebet sprechen und stelle dich da einfach drunter. Vater im Himmel, ich kann nicht von Freiheit sprechen, von Befreiung, wenn du nicht jetzt hier befreist. Oder auch dort, wenn Leute vielleicht aus weiter Ferne zuhören. Ich bete, dass du uns allen jetzt neu die Freiheit schenkst oder vielleicht zum ersten Mal und dass du alles, was uns gefangen nehmen will, im Namen Jesus befreist. Amen. Wie sieht das Leben aus, von dem ich gerade so laut geredet habe? Es geht nicht um Sünde, sondern um das Leben. Das ist die Berufung. Berufung kennen wir vielleicht vom Gericht, dass ein hoher Richter berufen wird in dieses Amt oder von Beruf. Das hat immer was mit Machen zu tun. Das führt uns eigentlich ein bisschen in die Irre, weil Berufung, so wie Gott, wie die Bibel es sich vorstellt, hat erstmal mit Tun gar nichts zu tun. Gott ruft uns in die Beziehung mit Jesus. Das ist die große Berufung. Im Bibelvers heißt es, Gott will, dass wir mit Jesus in Verbindung kommen. Das ist die Berufung. Es geht viel mehr darum, was ich bin, als das, was ich tue. Berufung ist etwas zu sein. Ganz vorne, du bist geliebt. So wie du bist, mit all deinen Fehlern. Du bist geliebt. Und noch mehr, du gehörst plötzlich zur Familie. Ich habe am Anfang überlegt, warum wären wir denn Kinder Gottes? Weil das ein Phänomen ist, das wir alle als Kinder kennen. Wir wollen zu den Eltern dazugehören, solange wir klein sind. Mit der Pubertät sieht das immer anders aus. Aber zu einer tollen Familie zu gehören, die wirklich funktioniert. Ich weiß, dass wir viele negative Erfahrungen haben. Aber dieser Vater ist perfekt. Es geht darum, als Kind Gottes fest an seine Hand zu ergreifen und mit ihm durchs Leben zu gehen. Das ist der Großteil der Berufung. Und überlegt mal, wie viele Menschen sich wie ein Staubkorn im Universum fühlen. Die Bibel sagt auch, das Leben kommt und das Leben geht. Ihr seid wie ein Staub. Und von diesem Nichtsein plötzlich zu einem Kind Gottes werden, das ist dramatisch. Ihr merkt, das ist was zum Träumen. Aus einem Nichts, aus einem Verlierer, vielleicht auch aus einem Gewinner, bist du plötzlich an Gottes Seite. Total wichtig. Jesus ist für dich gestorben. Das gibt neue Identität. Und du merkst dann, wenn du Christ geworden bist, Gott fängt nicht an, als du dich für ihn entschieden hast, dich zu lieben, sondern plötzlich merkst du, er liebte dich schon vorher. Ich sage immer jungen Leuten, als du noch flüssig warst, hat Jesus dich schon geliebt. Er hat einen Plan für dein Leben gehabt und hat sich tolle Sachen mit dir vorgestellt. Und von ihm wussten wir alle nichts. Wie dumm eigentlich, wenn wir das früher gewusst hätten. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Weil wir mit Jesus eine Beziehung haben, können wir was tun. Ich nehme mal das Beispiel mit Bäumen oder Pflanzen. Eine Pflanze kann doch nur Früchte bringen, wenn sie gut verwurzelt ist. Woher soll eine Pflanze Früchte tragen, wenn die keine Wurzeln hat? Die Wurzeln bringen Nahrung, Wasser, alles, was sie zum Leben brauchen. Und das ist oft der Punkt, warum Leute sagen, ach, ihr Christen, ihr habt so ein hohes Niveau. Man darf das nicht und das nicht und das soll man nicht und das soll man tun. Boah, ich kann das nicht. Ja, stimmt. Kannst du auch nicht. Es geht ja nicht um Gutes, was weltliche Menschen sagen, was gut ist, sondern was Gott gut findet. Wir können vor Gott nichts Gutes tun, wenn wir keine Beziehung mit Jesus haben. Punkt aus. Aber weil wir die Beziehung haben, weil wir uns in ihn verwurzeln, weil wir an Jesus hängen, kommen wir in die Lage, etwas zu tun. Das ist das, was meistens unter Berufung verstanden wird, irgendwas für Gott zu tun. Ich möchte hier nochmal betonen, Gott braucht uns nicht als Mitarbeiter. Die Berufung, die wir haben, die tut uns gut. Ihr wart ja alle mal klein. Und wenn ihr dann für den Papa irgendwas machen konntet und der gesagt hat, oh, guck mal, mein Sohn hat das und das gemacht. Wie proud, wie stolz ist man dann. Oh, ich habe was geschafft. Ich habe mit dem Hobel von meinem Vater das gemacht. So ein ganz krummes Ding. Aber selbst gemacht. Und man ist stolz. Berufung tut uns gut. Werdet gleich auch sehen, warum. Jesus sagt im Johannes 15, Vers 15, wo es um diese Fruchtgeschichte geht, ihr sollt viel Frucht bringen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Also erst der große Fokus auf, was du bist, ein Gottes Kind mit Jesus verbunden, ein gutes Verhältnis mit ihm, dass du betest, dass du verstehst, was Jesus eigentlich ist, was er eigentlich wollte, was er für dich ist. Und aus dieser Sache heraus kannst du Dinge tun. Erst die Verbindung mit Jesus ermöglicht uns, Gutes zu tun. Jetzt, welche Aufgabe haben wir als Christen? Pauschal gesagt, ihr merkt, man könnte über jeden Bereich ganz viel sagen. Wir sollen dem Beispiel Jesu folgen. Und wenn man jetzt mal Jesus zusammenfasst, Jesus hat immer wieder gesagt, ich bin hier auf die Erde gekommen, um dem Menschen den Vater zu zeigen, den Vater Gott. Ganz einfach, unsere Aufgabe ist, den Menschen mit allem, was wir haben, die Existenz von Jesus und dem Vater im Himmel zu zeigen. Meistens nicht durch Reden, sondern durch Leben. Aber das ist pauschal gesagt unsere Aufgabe. Und das Tolle ist, in der Berufung zu leben, gibt Gott Dinge, Talente, Fähigkeiten in uns, die wir so entdecken. Gott hat bewusst Dinge in uns hineingelegt, die er irgendwann mal gebrauchen kann und die praktisch funktionieren. Ich nehme immer dieses Gelbbeispiel. Ihr wisst ja mittlerweile, ich mag Gelb. Und ich glaube irgendwo, dass Gott das irgendwie in mich hineingelegt hat oder die Wahrscheinlichkeit irgendwie so gemacht hat, dass ich so einen Tick habe mit diesem Gelb. Ich bin in so viel Gesprächen mit Menschen über diese Schiene zu Punkten gekommen, wo ich sage, ohne das wäre ich da nicht hingekommen. Das hört sich jetzt so total banal an. Was ich damit sagen will, Gott hat euch bewusst so speziell gemacht, wie ihr seid, damit ihr mit eurem Originalsein, wenn ihr so authentisch lebt, wie ihr seid, das beste Werkzeug für ihn seid, wie es ist. Mit eurer Art kann er Menschen ansprechen, vielleicht, die selbst der beste Pastor nicht schaffen würde. Eure Spezielles ist in Gottes Augen Reichtum. Und je mehr wir das erkennen, je mehr gehen wir in dieser Berufung auf. Apostelgeschichte 9, Abvers 10. In Damaskus war ein Jünger mit Namen Ananias. Zudem sprach der Herr in einer Vision Ananias, sagte er, sagte: Herr, hier bin ich. Der Herr aber sagte zu ihm: Mach dich auf und geh in die Straße, die man gerade nennt, und frag im Haus des Judas nach einem Mann aus Tarsus mit dem Namen Saulus. Du wirst sehen, er betet. Und er hat in einer Vision einen Mann namens Ananias gesehen, der zu ihm hereinkam, ihm die Hände auflegte, damit er wieder sieht. Es geht um diesen Saulus, der damals sehr gesetzlich unterwegs war und die Christen verfolgt hat, die in den Knast gebracht hat, auch teilweise umgebracht hat. Also ein Widerling für Christen. Alle hatten Angst vor ihm. Und dann ist ihm Jesus in einem grellen Licht begegnet und er ist vom Pferd gefallen und war seitdem blind. Und dann diese Geschichte. Fassen wir mal zusammen dieses Ereignis von Ananias. Der wird, glaube ich, sonst nicht mehr oft in der Bibel erwähnt. Das wird er sein Leben nicht vergessen, dass Gott ihn zu diesem gefährlichen Mann geschickt hat, und er eigentlich nur hingehen musste, in seiner Einfachheit ihm die Hände aufgelegt hat und er wurde sehend. Und dann ist er wieder nach Hause, wie so unter Strom. Und ich sage, was ist eigentlich jetzt gerade passiert? Ich bin diesem Mörder, diesem Christenverfolger begegnet und bin erstmal ungeschadet rausgekommen. Und ich habe eigentlich nicht viel gemacht. Ich habe nur das gemacht, was Gott mir sah. Und der konnte plötzlich wieder sehen. Was meint ihr, er muss gespürt haben, wie Gottes Energie, sage ich mal, durch ihn durch ist und er plötzlich etwas gemacht hat, was er im Normalfall nie hätte machen können. Das hat seinen Glauben gestärkt. Wo stehst du in der Berufung deines Lebens? Mal so Hand aufs Herz, lebst du in deiner Berufung? Kennst du sie? Ein Stück habe ich ja darüber erzählt. Bist du jeden Tag drauf dran, dich in Jesus zu verkrallen und mit ihm Gemeinschaft zu haben? Willst du im Grunde genommen auch sagen, hier bin ich, wenn Gott mal dich ruft, wenn ein Impuls kommt? Wenn nicht, dann empfang doch jetzt ganz neu deine Berufung oder dass sie wieder so lebendig wird. Ich möchte kurz beten. Vater im Himmel, danke, dass du uns berufst in die Gemeinschaft mit Jesus hinein. Hilf jedem von uns, der jetzt zuhört, diese Gemeinschaft mehr zu leben. Mit allem, was wir haben, bereit sind, dir zu dienen. in unserer Berufung zu leben, sie an Nummer eins zu stellen. Hilf uns dabei. Amen. Ich habe es schon angedeutet, jetzt kommt Befähigung. Ich habe den Satz am Anfang bewusst nicht vorgelesen. Als der Herr dem Ananias offenbarte, um wessen Person es ging, wo er hingehen soll, bekam er einen Riesenschreck. Ich habe Angst. Der ist doch gefährlich. Und das ist auch die Reaktion von ganz vielen in allen Gemeinden auf der ganzen Welt, da sind wir uns alle einig, die haben große Angst. Wenn es um solche Sachen geht, die Bibel ist voll davon, von Menschen, die Angst haben, die, oh, das kann ich nicht. Und wenn du jetzt so sagst, das kann ich auch nicht, bist du genau richtig. Gott gebraucht gern unfähige Menschen, weil er Spaß hat, die zu befähigen. Damit rauskommt, nicht du bist gut und du hast es geschafft, sondern es war Gott, der in dir etwas geschaffen hat, dass du dieses Wunder oder diese Situation schaffen konntest. Immer wenn du an den Punkt kommst und sobald du mit Berufung in Berührung kommst, kommst du an Punkte. Kann ich nicht, weiß ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Oh, jetzt dahin gehen. Ich weiß am Anfang, wie ich in die Schule da gegangen bin, bin ich mit Riesenherzklopfen. Was soll ich eigentlich da jetzt? Und wie wird denn das werden? Und werden mich die Jugendlichen annehmen? Ich bin ja auch schon nicht mehr der Jüngste. Und ich habe viele kleine, große Wunder erlebt. Wie oft bleiben wir unter unseren Möglichkeiten, weil wir auf unsere eigenen Kräfte schauen. Unsere eigenen Kräfte sind gut. Aber für gewisse Dinge können wir nur mit den Kräften oder mit der Hilfe Gottes rechnen. Und in dieser Abhängigkeit, die uns eigentlich zuwider ist, weil wir ja alle immer, ich will das selber machen, ich will das selber schaffen. Das ist uns oft im Wege, diese Abhängigkeit von Gott. Und das Schöne ist, Ananias war motiviert, in seiner Berufung zu leben. Er hat nämlich gesagt, als Gott kam, hier bin ich. Stellt euch vor, ihr würdet immer mal wieder beten und sagen, Herr, hier bin ich. Ich will in meiner Berufung leben, vielleicht mit dem aber befähige mich, zeig mir, dass du das in mir vollbringen kannst. Gib mir Mut. Wir fühlen uns nicht oft in der Lage, einem göttlichen Impuls zu folgen. Kann nicht. Ich kann nicht. Kommst du mit auf die Straße? Nee, das ist nichts mehr. Kann ich nicht. Oder ich habe keine Zeit oder was auch immer. Geht ja auch gar nicht darum, und das ist wieder der Punkt, dass du irgendwie alles machen musst. Ich weiß, dass viele Leute hier vorne sterben würden, wenn sie was von Gott sagen müssten. Ich sterbe auch jedes Mal. Vielleicht sieht man mich gar nicht so an, aber ja. Der große Punkt, den manche Leute, die in der Bibel sich ein bisschen auskennen, sagen, ja, die Jünger, für die galt das Ganze. Die Jünger hatten ja Jesus, der hat ihnen ja alles gezeigt und wenn sie mal nicht weitergekommen sind, da hat er ihnen sofort gesagt, das und das müsst ihr machen. Und wenn so ein starker Mann in einer Gruppe ist, dann stellt man sich gerne in den Schatten von diesem starken Mann. Hat man ja auch in der Wahl in den USA gesehen, wie starke Männer gesucht werden. Jesus hat uns den Heiligen Geist versprochen. Er hat gesagt, wenn ich von dieser Erde weggehe, werde ich euch jemanden geben, der euch in allem hilft. Ich habe mal versucht, aufzuschreiben oder mir rauszusuchen, was er ist. Er wird als Beistand benannt, der Heilige Geist, als Helfer, als Kraftgeber, als ganz viel. Der ist so nicht zu packen direkt, aber da zeigt uns Gott seine Gnade, weil er nicht nur sagt, ihr seid jetzt berufen, mach mal, sondern ich gebe euch alles, was ihr für diese Berufung braucht und sogar immer mehr. Der Heilige Geist. 2. Timotheus 1, Vers 4, da heißt es, bewahre diese kostbare Gabe, die dir anvertraut ist. Die Kraft dazu wird dir der Heilige Geist geben, der in uns wohnt. Also wenn wir von Berufung von Gott reden, ist es unbedingt notwendig, alles über den Heiligen Geist zu wissen, um mit ihm bewusst auch eine Beziehung einzugehen. Wie mit einer Person. Wie kann ich sonst Mut und Kraft bekommen, wenn ich dem Geist Gottes nicht nahe bin? Und da ist ein Paradoxum. Merkt ihr ja, wenn ich sage, wenn man dem Heiligen Geist nicht nahe ist. Ich habe gerade vorgelesen, er wohnt in uns. Wie kann er denn uns nicht nahe sein? Das ist, weil wir begrenzt sind. Jesus kann neben dir sitzen und du wirst ihn irgendwann nicht wahrnehmen, weil du, wie auch immer, ein Problem hast, traurig bist. Aber trotzdem stimmt's. Der Heilige Geist rüstet unser Leben aus. Er gibt uns immer Gottes Nähe. Er gibt Kraft. Und ich will auf zwei Sachen noch hinweisen, dann schaffe ich es auch aufzuhören. Er lässt Früchte wachsen. Im Grunde genommen etwas Übernatürliches. Galater 5, Vers 22, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, ihr merkt, dieses Wort, was uns so gar nicht behagt, beherrscht, das heißt, da ist eine Macht über uns, der wir lassen das zu. Wir müssen also dem Heiligen Geist zulassen, dass er über unser Leben herrschen kann. Und wir wissen genauso auch von Jesus, er herrscht nicht wie die wie die Menschen hier in der Welt uns es vormachen, sondern mit einer Liebe, mit einer Sanftheit. Wird er ganz andere Früchte in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue. Und noch mehr, es gibt die geistlichen Gaben. Und nun, liebe Freunde, sagt Paulus, komme ich auf die besonderen Fähigkeiten zu sprechen, die der Geist jedem von uns schenkt. Jedem von uns schenkt. Jedem von uns schenkt. Nicht ausgewählte Persönlichkeiten, nicht die 3 Jahre auf der Bibelschule waren, nicht die irgendwie ein Diplom haben, sondern jeden. Auch wenn du dich noch so klein und schlecht und überhaupt fühlst. Und hier steht auch nicht, wenn du innerhalb 3 Wochen nicht gesündigt hast, dann schenke ich dir das. Sondern jedem. Ohne letztlich Vorbedingung. Es geht darum, dass du ein Gotteskind bist. Dann schenkt Gott. Er schenkt. Musst nur nehmen. Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort. Ein anderer kann durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen. Wieder andere schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft oder unerschütterliche Gabe, um Kranke zu heilen. Menschen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen im Gottes Auftrag prophetisch und andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Gottes Geist kommt und was nicht. Einige reden in unbekannten Sprachen und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen. Wow, was für Möglichkeiten. Ich wage zu behaupten, dass keiner von uns 1% von diesen Möglichkeiten schon ausgeschöpft hat. Da wartet was auf uns an Möglichkeiten, die unser normales Denken übersteigt. Und zum Schluss die Frage, wer will in seiner Berufung leben und den Pulsschlag vom Heiligen Geist spüren? Der sagt einfach innerlich, ich bete noch mal kurz, ja, Vater im Himmel, du hast uns befähigt. Du hast uns den Heiligen Geist an die Seite gestellt, der einfach wunderbar ist, der unser Leben hautnah begleitet und zu allem, was sagt, was macht, unterstützt, Mut macht, Kraft gibt, ja auch übernatürliche Dinge wirkt. Hier sitzen bestimmt einige, die diese Gaben haben, aber noch nicht ausprobiert haben. Herr, ich möchte dich bitten, dass du dieses Feuer ganz neu in uns anzündest. Amen.